Lebenswerk, der Podcast der Ordensspitäler Österreichs. 23 Ordensspitäler, 22.500 MitarbeiterInnen, 2 Millionen PatientInnen pro Jahr und über 230.000 Operationen. Die österreichischen Ordensspitäler sind ein wichtiger Partner der Bundesländer in der medizinischen Versorgung. Aber wer steckt hinter all diesen Zahlen? Hier kommen Menschen zu Wort, die einen besonderen Geist leben und jedes Ordensspital zu einem Ort der menschlichen Zuwendung und der Hoffnung machen. Hier kommen Menschen zu Wort, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, wenn es sein muss, auch anecken. Aber immer mit dem Blick auf das Wunder des Lebens. Hier ist Lebenswerk, der Podcast zum Mitdenken.
Grüß Gott und herzlich willkommen zum Podcast Lebenswerk der Ordensspitäler Österreichs. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Themenschwerpunkt, und zwar den Ordensfrauen in den Ordensspitälern. Welches Bild haben Sie eigentlich vor Augen, wenn Sie an eine Ordensfrau denken? Denken Sie dabei an eine Ärztin oder an eine Geschäftsführerin eines Krankenhauses? Wahrscheinlich nicht. Genau deshalb möchten wir heute mit Ihnen gemeinsam ein wenig in die Welt der Ordensfrauen in den Ordensspitälern eintauchen und Ihnen zwei beeindruckende Persönlichkeiten vorstellen. Unsere erste Station führt uns zum Ordensklinikum Linz, Barmherzige Schwestern. Dort ist Dr. Isabel Almendinger als Palliativmedizinerin tätig. Aber Dr. Almendinger ist nicht nur Ärztin, sondern auch Ordensfrau. Und wir werden sie gleich treffen vor Ort, um sie heute zu begleiten und mehr über ihren außergewöhnlichen Lebensweg zu erfahren.
Hallo, ich bin Schwester Isabel Almendinger. Ich bin Salvatorianerin und Ärztin und arbeite seit einem knappen Jahr als Ärztin auf der Palliativstation am Ordensklinikum Linz bei den Barmherzigen Schwestern. Heute hat mein Dienst um 8 Uhr begonnen. Ich arbeite zurzeit auf der Station, gemeinsam mit einer weiteren ärztlichen Kollegin, einem Turnusarzt, gemeinsam mit der Pflege, Musiktherapie, Seelsorge in einem interdisziplinären Team. Wir befinden uns hier auf der Station 2D und begleiten Menschen mit fortgeschrittenen Erkrankungen, wo wir schauen, dass wir die Symptome lindern der Patienten, die Lebensqualität verbessern und manchmal eben auch sie beim Sterben begleiten.
Dr. Almendinger, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für das sehr persönliche Interview. Und wenn man Sie durch die Gänge hier im Ordensklinikum Linz, der Barmherzigen Schwestern, gehen sieht, begegnet man einer Ärztin. Doch hinter ihrem weißen Kittel verbirgt sich mehr, nämlich die Geschichte einer Berufung. Sie sind auch Ordensfrau, wie Sie schon erwähnt haben. Und das erkennt man eigentlich nur, wenn man ganz genau hinsieht, und zwar an Ihrer silbernen Kette, die Sie tragen, mit den drei Buchstaben SDS.
Ja, genau.
Was bedeutet das?
Ja, meine Kette ist das äußere Zeichen von uns Salvatorianerinnen. Das steht für Sororis Divinae Salvatoris, Schwester vom göttlichen Heiland oder eben Salvatorianerinnen. Es ist eine Kette mit einem Anhänger dran, mit einem Globus, einem Kreuz und den drei Buchstaben. Das ist unser äußeres Zeichen, aber ich hoffe, dass man mich auch noch an anderen Dingen erkennt.
Schwester Isabel, Sie sind sowohl Medizinerin als auch Ordensfrau. Wie haben sich diese beiden Berufungen in Ihrem Leben entwickelt und wie haben Sie zueinander gefunden?
Ich denke, so als erster Schritt war sicherlich die Berufung zur Ärztin, dass ich so gespürt habe, ich möchte Menschen nahe sein, ich möchte heilend an ihrer Seite sein. Und als zweiter Schritt kam dann eben diese Sehnsucht dazu, Menschen ganzheitlich zu begleiten, auch aus dem Glauben heraus. Und als Ordensfrau ist das für mich in einer besonderen Weise möglich und entspricht auch unserer Sendung der Salvatorianerin, nämlich heilend und verkündigend da zu sein.
Gab es für Sie eigentlich jemals so einen inneren Konflikt? Also auch die Frage, muss ich mich für das eine oder für das andere entscheiden?
Ich denke, dass natürlich immer wieder ein Abwägen da ist. Welche Berufung ist es gerade mehr im Vordergrund? Ist es so, dass es eine Zeit gab, wo ich nur als Ärztin gearbeitet habe, das war vor dem Ordenseintritt, wo ich gemerkt habe, es fehlt etwas. Irgendwie, ich brauche noch ein Fundament, aus dem heraus ich noch mehr meine Berufung als Ärztin leben kann. Und dann gab es eben die Ordensausbildung, wo ich ganz aus dem Beruf raus war, wo es auch darum geht, geistig, spirituell, theologisch, menschlich, psychologisch sich fortzubilden, geformt zu werden, sich formen zu lassen, wo auch es wichtig ist, in eine gewisse Form von Verfügbarkeit hineinzukommen und sich vieles vorzustellen. Und das ist bei mir auch der Fall gewesen. Ich hatte während der Ordensausbildung so den Eindruck gehabt, ich kann wieder als Ärztin arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich als Ärztin arbeiten möchte, weil das System eben das Begleiten von Menschen gar nicht so einfach macht. Aber es ist eine Möglichkeit, meine Berufung auch als Ordensfrau und Ärztin zu leben. Und letztlich spüre ich momentan eine große Stimmigkeit und es passt für mich gut.
Sie leben da ja zwei sehr anspruchsvolle Berufungen, also Ärztin und Ordensfrau. Gibt es da manchmal auch Spannungen, also auch zwischen der Welt der Wissenschaft und der Welt des Glaubens?
Ich habe nicht den Eindruck. Also natürlich als Ärztin bin ich der evidenzbasierten Medizin verpflichtet. Das heißt, einer Medizin, die sehr stark auf Forschung, auf Erfahrungen gründet. Und eben im Glauben erweitert sich das eigentlich viel mehr im Sinne der Transzendenz, dass ich so spüre, es ist eben auch nicht alles, was in der Wissenschaft so deutlich wird, sondern es gibt noch etwas darüber hinaus, wo ich Menschen auch dadurch noch nahe sein kann, dass ich eben eine Hoffnung mitteile und vermittle.
Inwiefern ergänzen sich diese beiden Rollen und wo fordern sie sich gegenseitig heraus, Ihrer Meinung nach?
Also ich denke, so die große Sehnsucht von mir, die mich auf dem Weg gehalten hat, war die, ich möchte Menschen begleiten, ganzheitlich und aus dem Glauben heraus. Und ich glaube darin, gerade auch als Palliativmedizinerin, ergänzen sich meine Berufungen, dass ich wirklich auch in dem Rahmen von einer Palliativabteilung sehr stark das Leben kann, dass ich nicht nur Ärztin bin, sondern auch Seelsorgerin. Aber natürlich, wenn ich auf andere Abteilungen schaue oder auch auf meine Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin, da gab es schon immer wieder Situationen, wo ich gemerkt habe, ich komme an Grenzen, weil ich einfach dem Anspruch, Menschen begleiten zu wollen, rein aus zeitlichen Gründen gar nicht gerecht werden konnte und dadurch dann eher Frustration erwachsen ist und das Gefühl, kann ich überhaupt Ärztin sein?
Gibt es Situationen, in denen Sie sich bewusst entscheiden müssen, spreche ich jetzt als Ärztin oder als Ordensfrau oder vielleicht als beides?
Ich bin hier am Ordensklinikum angestellt als Ärztin. Deswegen ist es meine primäre Rolle, dass ich als Ärztin spreche. Aber ich erlebe es immer wieder als Reichtum, dass ich eben auch aus dieser spirituellen Quelle schöpfen kann, dass eben, wenn es in Patienten- oder Angehörigengesprächen auch in Richtung der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod geht, dass ich da vielleicht eine Sprachfähigkeit habe, über die ich sehr froh bin, dass ich da manchmal, wenn die Frage mir gestellt wird, worauf ich hoffe, auch antworten kann, was meine Hoffnung ist. Und insofern ergänzt es sich manchmal, aber wir haben zum Glück auch sehr gute Seelsorger, die dann auch das vertiefte Gespräch führen können. Und das ist ein großer Reichtum, dass es sich so ergänzen kann.
Welche Reaktionen bekommen Sie eigentlich von Patientinnen oder Kolleginnen, wenn diese erfahren, dass Sie auch Ordensfrau sind und nicht nur Medizinerin?
Da habe ich erst diese Woche eine sehr schöne Erfahrung gemacht bei einer Patientin, wo einfach schon sehr fortgeschritten erkrankt ist und ja, wo auch Ängste vor dem Tod da waren, wo ich dann an einer passenden Stelle gesagt habe, übrigens, ich bin auch Ordensfrau. Und dann kam für mich eine total erstaunte Reaktion, als sie gesagt hat, das ist jetzt ein Lichtblick für mich. Das habe ich mir fast gedacht, dass irgendwas anders sein muss bei Ihnen. Aber das ist jetzt ein Lichtblick für mich. Und solche Reaktionen sind selten. Aber oft erlebe ich so eine Form von, ach, eine Beruhigung oder ein Trost vielleicht auch ein Stück weit. Und bei manchen ist es so, dass sie es zur Kenntnis nehmen oder gar nichts damit anfangen können. Das ist ganz gemischt. Und ich erzähle es natürlich auch nicht allen Patienten, sondern nur da, wo ich den Eindruck habe, es passt irgendwie dazu, weil es vielleicht Hoffnung geben kann.
Was bedeutet für Sie die Berufung eigentlich im Spannungsfeld vom Krankenhausbetrieb und geistlichem Leben?
Ich denke, geistliches Leben lebt sehr stark davon, dass man betet, aber es erschöpft sich darin nicht, sondern ich glaube, dass geistiges Leben auch bedeutet, in einer Haltung des Hörens zu sein. Und dieses Hören auf die Wirklichkeit, das kann ich überall eben üben. Und gerade so eine Palliativstation kann dann ein besonders guter Ort sein, wirklich im hörenden Dasein zu sein. Was brauchen meine Patienten eigentlich wirklich? Was sind ihre Bedürfnisse? Weil oft ist es so, die Patienten haben einen langen Therapieweg hinter sich. Viele Patienten haben Chemotherapien, weil sie Krebserkrankungen haben. Und da ist es oft so, dass viel vorgegeben wird. Die nächste Therapielinie, die nächste Chemotherapie. Und wir haben hier die Situation auf der Palliativstation, dass wir ganz stark zentriert darauf sind, was brauchen die Patienten eigentlich? Was ist eigentlich wirklich wichtig jetzt noch in dieser Lebensphase? Und was kann die Lebensqualität wirklich verbessern? Und ich glaube, wenn man da nicht hört, dann kann man auch dem Patienten nicht gerecht werden. Und deswegen glaube ich, dass so dieses geistliche Leben sich auch darin manifestiert, dass ich mich immer wieder bemühe, hörend da zu sein und Gott in den kleinen Dingen zu finden. Also es ist manchmal ein Lächeln, das plötzlich dann so mir entgegenkommt von Patienten oder auch manchmal ist man erstaunt darüber, wie viel Dankbarkeit einem auch gerade nach dem Versterben von Patienten, von den Angehörigen einem entgegenkommt. Zu merken, es ist gut geworden und es ist gut begleitet gewesen und die Patienten haben sicher gehen können. Also gerade wenn Menschen bei uns auf Station sterben, ist natürlich dieser Fokus auf die Angehörigen auch wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Teil meines geistlichen Lebens, dass ich da wirklich in einer Präsenz versuche, da zu sein. Es gelingt natürlich auch nicht immer, die von Hören geprägt ist und von liebendem Dasein.
Jetzt sehen wir auch bei Ihnen im Hintergrund, hinter Ihnen stehen zwei Kerzen, die brennen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz dazu was sagen.
Ja, bei uns ist es auf der Station so, dass wenn jemand verstirbt, dass wir dann eine LED-Kerze anzünden. Echte Kerzen sind nicht erlaubt aus Brandschutzgründen, um einfach auch diese Dimension unserer Arbeit sichtbar zu machen und sichtbar zu machen, hier ist ein Mensch verstorben. Und das ist nicht einfach zum Klinikalltag überzugehen, sondern auch bewusst noch die Stunden, solange der Patient sich auf unserer Station befindet, auch im Blick zu behalten, ja, da war jemand. Es ist auch für uns, jetzt, gerade heute Morgen sind eben zwei Personen verstorben, über den Vormittag hinweg, man läuft immer dann diesen Kerzen vorbei und es ist eben noch nicht abgeschlossen damit, dass die Person verstorben ist, sondern sie bleibt noch ein bisschen da. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen. Wir haben auch andere Rituale, dass wir alle 4 Wochen einen Stein, wo der Name des Patienten draufsteht, im Team herumgeben, um auch da nochmal sich zu erinnern, wie viele Menschen wir begleitet haben und dass dieses Andenken eben nicht verlischt mit dem Versterben. Und diese Steine, wo der Name des Patienten draufgeschrieben ist, der wird dann in regelmäßigen Abständen, alle 4 Monate haben wir einen Trauergottesdienst für die Angehörigen, den Angehörigen zurückgegeben.
Sie sind ja als Tochter zweier Mediziner im Schwarzwald in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Das heißt, schon früh hat sie das Bild ihrer Eltern als Landärzte geprägt, die, und da würde ich jetzt auch sozusagen das vorige Thema anknüpfen, nicht nur ihre Patienten medizinisch, sondern auch seelsorgerisch begleitet haben. Dann kam jener Moment, da waren sie, glaube ich, 21 Jahre alt, das war vor mittlerweile ungefähr 16 Jahren. Was ist da genau geschehen?
Ja, ich bin sehr geprägt von einer ökumenischen Gemeinschaft in Frankreich, Tessé. Da war ich mit einer Freundin zum wiederholten Male für eine Woche, um einfach mit anderen jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen über den Glauben, miteinander zu beten, zu feiern. Und dort gibt es auch immer Gesprächsgruppen, wo sich die jungen Erwachsenen austauschen über Lebensthemen, aber auch über Bibeltexte. Und da war eine Frage, mit der wir uns beschäftigen durften, nämlich die, was ist das Wichtigste im Leben? Und es war eine Gruppe aus Portugiesen, Spaniern, Polen und eben wir zwei Deutschen. Und so die häufigsten Aussagen waren ja gute Freundschaften, gute Beziehungen, Partnerschaft, auch Geld oder ein guter Beruf. Und für mich war in dieser Runde plötzlich bewusst, für mich ist meine Gottesbeziehung das Wichtigste. Und ich war erst irritiert, weil ich dachte, das hört sich jetzt sehr fromm an, wenn ich das jetzt sage, mit 21, umgeben von anderen jungen Erwachsenen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, es stimmt. Und darauf gilt es jetzt auch, irgendwie eine Antwort zu finden, was heißt das denn dann für mein Leben, wenn diese Gottesbeziehung mir so wichtig ist. Und da hat eigentlich so dieser Suchweg begonnen, dass ich gemerkt habe, ja, ich möchte meinen Glauben einfach auch mal in Gemeinschaft leben. Ich weiß nicht wie, ob es Ordensgemeinschaft ist, ob es eine Familienkommunität ist, aber so ganz deutlich habe ich gespürt, ich spüre eine Lebendigkeit, wenn ich meinen Glauben in Gemeinschaft lebe, und da gilt es jetzt, auf dem Weg zu bleiben. Und das war dann ein recht langer Suchweg. Ich habe dann verschiedene Ordensgemeinschaften kennengelernt. Ich habe auch längere Zeit mit einem Männerorden bei den Jesuiten mitleben dürfen, um meine Berufung zu klären. Und letztlich war es dann so, dass ich nach dem Studium in einem Krankenhaus in Deutschland begonnen habe zu arbeiten und gemerkt habe, ja, ich bin zwar jetzt sehr weit gekommen mit meinem Beruf, mit meinem Studium, aber irgendwas fehlt, und diese Frage nach dem Leben in Gemeinschaft, die brennt einfach. Und da habe ich mich entschieden, erstmal zu kündigen und mich wirklich aktiv auf den Weg zu begeben, zu schauen, welche Ordensgemeinschaften, wenn es denn eine Gemeinschaft sein soll, könnte da passen, und bin dann eben letztlich auf die Salvatorianerinnen gestoßen.
Aber wie trifft man so diese endgültige Entscheidung, in einen Orden einzutreten? Oder ist es überhaupt eine endgültige Entscheidung?
Also für den Moment ist es so, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, die auf Zeit ist. Also im Orden legt man zunächst nach der Ordensausbildung zeitliche Gelübde ab, wo man die drei klassischen Gelübde Armut, Keuschheit, Gehorsam verspricht. Und irgendwann, das steht mir aber noch bevor, kommen auch die ewigen Gelübde, wo man sich auf Lebenszeit bindet. Das ist ebenso bindend wie die Ehe. Wie trifft man so eine endgültige Entscheidung? Es ist sicherlich ein Suchweg, ein Folgen der eigenen Sehnsucht, dass man irgendwie spürt, ja, wo fühle ich mehr Lebendigkeit, wo lockt mich etwas, wo spüre ich vielleicht auch eine Not, auf die ich antworten möchte. Und dann sind es, glaube ich, einfach auch Begegnungen, die einen prägen, wo man wieder spürt, ja, ist was stimmig, da könnte was weitergehen, und ein schrittweises Gehen. Ich glaube, es gibt nicht diese große Entscheidung, so jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, ich bin Salvatorianerin, sondern es war ein schrittweises Hineinwachsen, würde ich sagen.
Sind Sie noch im Hineinwachsen, oder wo würden Sie sich beschreiben, wo Sie gerade am Weg stehen?
Also ich bin jetzt seit 6 Jahren in der Gemeinschaft. Also ich glaube, ich kenne Sie jetzt inzwischen ganz gut mit allen Ecken und Kanten, und das ist eher der Alltag eingetreten und auch dieses Suchen, wie kann geistliches Leben, wie kann Ordensleben heute gut möglich sein? Es ist schon auch herausfordernd, Beruf und Gemeinschaftsleben unter einen Hut zu bekommen, Zeiten der Stille auch immer wieder sich zu suchen. Aber ich habe schon das Gefühl, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich vertraut bin mit der Gemeinschaft und trotzdem immer wieder neu offen bleiben möchte, was Gott mir sagt und wo er mich weiterhin führt. Also ich glaube, diese Haltung des Hörens, die würde ich mir gerne bis zu meinem Lebensende bewahren.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen vom Alltagsleben der Gemeinschaft erzählt, dass es oft sehr schwierig ist, dieses Alltagsleben der Gemeinschaft und des Berufes sozusagen zu vereinbaren. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, wie das Alltagsleben in der Gemeinschaft aussieht?
Wir Salvatorianerinnen leben nicht in Klöstern, sondern in ganz normalen Wohnungen. Und unser Alltag gemeinschaftlich sieht so aus, dass wir eine gemeinsame Gebetszeit am Morgen miteinander haben und dann das gemeinsame Frühstück. Und dann bricht jeder eigentlich in ihren Beruf auf. Wir haben ganz unterschiedliche Berufe. Eine Mitschwester arbeitet in der Blutbank, eine andere ist in der Pastoral tätig mit jungen Erwachsenen. Eine andere Schwester ist in einem sozialen Brennpunkt hier in Linz, wo sie einfach vor allem muslimische Familien begleitet. Und so sind wir eigentlich ausgesendet den Tag über. Und ich bin auch in der Arbeit meistens bis um 17 Uhr. Und dann am Abend trifft man sich eher spontan zum Abendessen. Wir haben einmal in der Woche auch einen Gemeinschaftsabend. Und es ist sehr viel auch der Initiative der Einzelnen überlassen. Und das heißt auch, dass wir auch für unser geistiges Leben sehr große eigene Verantwortung tragen. Das heißt, ich nehme mir vor, alle 4 bis 6 Wochen mich für ein stilles Wochenende zurückzuziehen, einmal im Jahr mache ich 6 bis 10 Tage Exerzitien, also Schweigewochen, wo ich mich zurückziehe an einen Ort, ein Bildungshaus oder ein Kloster, wo ich einfach nochmal meine Gottesbeziehung vertiefen kann. Und bei uns gehört auch dazu, dass wir in regelmäßiger geistlicher Begleitung sind. Das heißt, dass wir auch immer wieder mit jemandem im Gespräch darüber sind, wie es uns im geistlichen Leben geht, damit es einfach lebendig bleibt.
Jetzt diese Entscheidung zu treffen, war das für Sie ein Verzicht oder ein Gewinn? Zum Beispiel, wenn man jetzt von Familie oder Partnerschaft ausgeht.
Es ist auf jeden Fall ein Gewinn. Also ich glaube, wenn es nicht ein Gewinn wäre, könnte ich es gar nicht leben. Also es ist für mich, es wäre für mich gar nicht lebbar, wenn ich jetzt ständig etwas abschneiden müsste von mir, um das leben zu können. Aber es gehört natürlich auch ein Verzicht dazu. Ich bin jetzt ganz frisch Patentante geworden vom Kind meines Bruders und es ist wunderbar, kleine Kinder um sich zu haben. Und ich sehe aber auch, welche Herausforderungen mit Familie verbunden sind und wie da auch Freiräume einfach durch das Kind gebunden sind oder das Kind einfach sehr viel prägt im Familienleben. Und da merke ich natürlich schon auch eine Freiheit des Ordenslebens, was die Verfügbarkeit anbelangt, die einerseits schön ist, sie zu haben, und gleichzeitig soll sie ja immer auch auf etwas hin ausgerichtet sein. Das heißt, dass ich vielleicht in einer anderen Weise auch, weil ich keine exklusive Beziehung habe, für andere Menschen da sein kann, weil ich einfach mehr Zeit habe.
Sie engagieren sich ja auch bei dem Projekt Impuls Leben. Würden Sie uns da ein bisschen Details erzählen und ein bisschen mitnehmen in dieses Projekt?
Ja, sehr gerne. Impuls Leben ist ein Projekt von Salvatorianerinnen, wo wir spirituelle Angebote für junge Erwachsene anbieten. Da gehört Pilgern dazu. Da gehört eben die genannte geistliche Begleitung dazu, dass ich zum Beispiel junge Erwachsene in Entscheidungslebensfragen begleite, alle 4 bis 6 Wochen. Es gehören auch Schweigewochen dazu oder Wochenenden, wo ich für junge Erwachsene anbiete, meistens zusammen mit den Jesuiten zusammen in der Zukunftswerkstatt Innsbruck. Und ich würde sagen, das ist der Ort, wo ich wirklich ganz Ordensfrau bin und Seelsorgerin. Und so im Kontrast zu dem, dass ich eben im Krankenhaus eher Ärztin bin, und eben auch durch meine Person Ordensfrau. Und ich bin sehr froh, dass ich diese beiden Standbeine habe. Ich arbeite auch eben nur Teilzeit als Ärztin, um eben auch Zeit für diese Kursarbeit für die jungen Erwachsenen zu haben. Und das ist für mich auch so bereichernd, dass ich so das ganze Leben einfange. Ich habe auf der Palliativstation das Ende des Lebens vielfach die Fragen, was hätte ich in meinem Leben vielleicht anders machen sollen oder wie kann jetzt noch gute Lebensqualität möglich sein? Und ich habe die jungen Erwachsenen, die sich fragen, was soll ich in meinem Leben tun? Was gibt meinem Leben Sinn? Und es ist einfach schön, so beides zu haben und immer an den Lebensthemen dran zu sein, sowohl bei den Kranken, Sterbenden, als auch bei den jungen Erwachsenen.
Das führt mich auch zu meiner Abschlussfrage. Wenn Sie auf Ihren Weg blicken als Ärztin und als Ordensfrau, was würden Sie jungen Menschen sagen, die spüren, ich will für andere da sein, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie?
Ich glaube, es ist gut, sich Zeit zu nehmen, auf die eigene Sehnsucht zu hören. Es ist gut, sich Gleichgesinnte zu suchen, mit denen man sich austauschen kann. Und ich glaube, es kann manchmal auch helfen, eben sich eine Begleitung zu suchen, die mit einem zusammen diese Frage wachhält. Weil oft verschwindet die Sehnsucht auch wieder im Trubel des Alltags. Und da kann es helfen, Zeugen, Paten zu haben, die mit einem dranbleiben an solchen Themen, damit sich eben immer mehr zeigen kann, wo das Leben lockt.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier im Ordensklinikum Linz, Barmherzige Schwestern, uns einen sehr persönlichen Einblick auch in Ihre Lebensgeschichte zu geben. Vielleicht haben Sie damit auch vielen jungen Frauen Mut gemacht, auch Mut zu erkennen, dass das Leben oft nicht so geradlinig verläuft, wie man sich das am Anfang vielleicht ausmalt oder vorstellt. Haben Sie sich jetzt je vorstellen können, Ordensfrau zu werden?
Nein. Das ist einfach gewachsen aus der Sehnsucht heraus.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Bevor wir die zweite außergewöhnliche Ordensfrau, nur 35 Kilometer von hier entfernt, im Klinikum Wels-Grieskirchen zum Interview treffen, möchten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kurz die Welt der Ordensfrauen in Österreich näher bringen. Magister Renate Magerl, Leiterin des Medienbüros der Ordensgemeinschaften Österreichs, wird uns dazu einen kurzen Überblick geben.
In Österreich leben und wirken rund 4000 Ordensleute in etwa 190 Gemeinschaften. Zwei Drittel von ihnen sind Frauen und ein Drittel Männer. Wenn wir uns jetzt die Frauenorden genauer ansehen, etwa 2500 Ordensfrauen gehören zu rund 100 verschiedenen Gemeinschaften. Und für diesen Podcast habe ich mir auch angeschaut, wie viele Ordensfrauen heute eigentlich im Gesundheits- und Pflegedienst tätig sind. Das sind 152 Ordensfrauen. Einige von ihnen arbeiten in einem der 23 Ordensspitäler in Österreich, so wie die beiden heutigen Gesprächspartnerinnen, Schwester Isabel Almendinger und Schwester Franziska Buttinger. Wenn man jetzt einen Blick in die Geschichte wirft, sieht man, Ordensfrauen haben sich schon sehr früh für die Menschen eingesetzt, die krank oder in Not waren. Sie haben Spitäler und andere Einrichtungen gegründet, die bis heute einen wichtigen Beitrag zum Gesundheits- und Sozialsystem leisten. Dazu gehören zum Beispiel die Franziskanerinnen von Vöcklabruck, die Kreuzschwestern, die Barmherzigen Schwestern oder die Salvatorianerinnen, um nur ein paar von ihnen zu nennen. Und zwei dieser Gemeinschaften lernen Sie in dieser Folge besser kennen.
Wir befinden uns jetzt auf unserer zweiten Station des heutigen Podcasts, und zwar im Klinikum Wels-Griskirchen, dem größten Ordensspital Österreichs. Und es ist eine Einrichtung der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz und der Franziskanerinnen von Vöcklabruck. Ich freue mich sehr, heute Schwester Franziska Buttinger begrüßen zu dürfen, eine Ordensfrau mit Führungsverantwortung. Sie leitet das Krankenhaus mit mehr als 4000 Mitarbeitenden. Seit 2005, also 20 Jahre lang, ist sie Geschäftsführerin und stellvertretende Verwaltungsleiterin des Klinikums Wels-Griskirchen in Oberösterreich. Der Weg von Schwester Franziska zur Geschäftsführerin ist außergewöhnlich und zeigt eindrucksvoll, wie sich die Rolle der Ordensfrauen im Laufe der Zeit gewandelt hat. Schwester Franziska, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Sie stehen seit 55 Jahren im Dienst der Menschen. Nehmen Sie uns doch ein wenig mit an den Anfang. Wie kam es dazu? Sie haben ja zuerst auch in der Küche im Krankenhaus Braunau gearbeitet.
Ja, das stimmt. Danke vielmals für die Einladung zum Interview. Und zwar, ich habe 1970 in Braunau begonnen. Ich wollte unbedingt Krankenschwester werden, war aber zu jung. Ich war erst 16, das war natürlich viel zu jung. Und bin dann in der Küche gelandet und dort hat es mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, falls ich die Ausnahmsprüfung nicht bestehen sollte, kein Problem, ich bleibe in der Küche. Es ist nicht so gekommen. Ich habe die gut verstanden, habe dann die dreijährige Ausbildung gemacht, ein Jahr später, und habe diplomiert und war dann einige Jahre auf der internen Station als zweite diplomierte Schwester. Dann ist die Frage an mich herangetragen worden, ob ich nicht in den Lehrberuf einsteigen möchte. Naja, da war ich zuerst nicht so überzeugt oder begeistert. Ich habe mir gedacht, ach, das ist nichts für mich. Bin aber dann doch zur Aufnahmeprüfung nach Wien gefahren und habe gehofft, nachdem ich ja ein Jahr zu jung war, an Lebensalter, denke ich mir, die nehmen mich sowieso nicht. Also bin ich ganz getrost wieder heimgefahren, habe die Tests alle absolviert, habe sogar dem Psychologen gesagt, mir macht es gar nichts, wenn ich nicht drankomme, weil ich glaube nicht, dass das richtig ist für mich. Und kriege dann kurzerhand die Nachricht, ich bin aufgenommen, habe dann die Ausbildung zur Lehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege gemacht und dann in der Pflegeschule in Braunau begonnen, 1977, und habe dann bis 1983 dort als weltliche Lehrperson diesen Beruf mit sehr großem Engagement, mit Begeisterung ausgeübt. Das hat dann durchgepasst.
Genau, und 1983 haben Sie ja einen Schritt gesetzt, der viele überrascht hat.
Habe einen Schritt gesetzt, ja. Verwunderlich war für alle. Und zwar, ich war ja schon sehr selbstständig, habe selber eine Wohnung gehabt und bin zu Hause ausgezogen gewesen. Und habe gut verdient, habe einen netten Freundeskreis gehabt, eine Arbeit, die mich gefreut und eine schöne Wohnung. Und trotzdem ist manches anders gekommen. Ja, das war dann auf einmal so intensiv. Ich stelle mir das eigentlich vor, wenn wer stockverliebt ist. Da denkt man nur mehr an das eine. Ja, und sonst nichts mehr. Und ich habe genau gespürt, wenn ich jetzt dem Drängen nicht nachgebe, dann kriege ich keine Ruhe mehr. Und das war absolut keine gute Phase für mich, weil ich habe das einfach nicht mehr aus dem Kopf gebracht. Habe mich dann auch jemanden anvertraut, wo ich gewusst habe, der ist sehr kirchenkritisch. Und habe mir gedacht, der sagt sicher, das ist ein Blödsinn, das bützt da ein. Das hat auch nicht funktioniert. Der hat gesagt, da ist was dran, verfolgt das weiter. Und somit haben wir dann selber das Ziel gesetzt. Ich frage gleich in Vöcklabruck, weil die Schwestern kenne ich schon alle. Und wenn wir die dort nicht nehmen würden, dann ist es für mich vorbei. Und wenn, dann passt's. Und es hat passt und es passt bis heute. So war's.
Sie sind ja mittlerweile seit 20 Jahren Geschäftsführerin. Das ist ja eine Position, die früher nur selten von Ordensfrauen besetzt war. Wie sehen Sie Ihre Rolle heute, so als Ordensfrau und als Managerin?
Naja, da muss ich sagen, mir sind die Sachen einfach zugefallen. Das war, ja, es hat sich einfach so ergeben. Ich habe nebenberuflich damals schon als Lehrerin für Gesundheits- und Krankenschwester und schon als Ordensfrau habe ich Krankenhausbetriebswirtschaft und Krankenhausmanagement in 3 Jahren ein Studium gemacht und abgeschlossen. Habe aber nicht gewusst, für was ich das wirklich einmal brauche, sondern habe mir gedacht, schaut mir nicht für die Schule, wenn ich ein Budget erstellen kann und eine Bilanz lesen kann. Und dann ist die Frage der Versetzung an mich herangetragen worden von der damaligen Generaloberin. Und ich habe schweren Herzen, so mit vielen Zweifeln zugesagt, ja. Und haben mir gedacht, was tun wir, wenn es nicht funktioniert? Naja, es hat geklappt. Und ich bin dann 2005 nach Grieskirchen gekommen, weil da war die Geschäftsführerstelle vakant. 2008 war dann nochmal eine große Veränderung. Und zwar, da ist dann das Krankenhaus Grieskirchen mit dem Klinikum Wels fusioniert. Und ich bin da wieder in die Geschäftsführung gerutscht und da bin ich bis heute. Selber hätte man diese Position niemals ausgesucht, niemals auch beantragt. Es ist mir einfach irgendwie, ist es einfach immer so ausgegangen und ich bin dort gelandet, wo ich nie mit sowas gerechnet hätte. Ich habe das Glück gehabt, 2 wunderbare Kollegen in der Geschäftsführung, einen Kollegen und eine Kollegin, mit denen ich wirklich sehr, sehr gern und gut zusammenarbeite. Und ich glaube, das macht auch was aus, wenn man sich in der Position wohlfühlt, weil die anderen einfach super mit einem zusammenarbeiten und ich fühle mich da gut dazugehörig und das passt. Ja, früher hat man sich das vielleicht weniger vorstellen können, aber Ordensfrau und Geschäftsführung, das schließt einander nicht aus. Aber in erster Linie Priorität 1 ist Ordensfrau. Das ist einmal ganz klar. Ich bin auch für alle Schwester Franziska. Ohne Abstriche, ich lasse mich niemals mit irgendeinem Titel oder was anreden. Auch nicht als Oberin oder irgendwas, sondern Schwester Franziska und das passt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wir haben einen Charismasatz, der heißt, mit Christus an der Seite der Menschen. Und ich glaube, das kann man in jedem Beruf ausüben. Das ist meine innerste Überzeugung. Das ist meine Berufung. Und das will ich, ja, leben als der Ganze. Und so gut es geht, so authentisch wie möglich. Und in der Nähe der Menschen bin ich sowieso sehr gern. Da bin ich zu viel geprägt von meiner schulischen Vergangenheit, weil ich ja doch sehr, sehr lange, ich habe 28 Jahre in der Pflegeschule unterrichtet, das ist immerhin einige Zeit. Und ich habe die jungen Studierenden immer sehr, sehr gern mit. Und ich freue mich heute noch, wenn ich junge Leute sehe, weil da ist einfach ein frischer Wind, ein frisches Leben und neue Ideen und Neugierde und Motivation und das taugt mir voll.
Viele junge Ordensfrauen gehen ja neue Wege. Was wünschen Sie sich für die nächste Generation von Ordensfrauen?
Ja, mal ganz sicher wird es da Veränderungen geben. Es ist nicht mehr anders möglich. Wir können uns ja nicht dem Zeitgeist des Neuen verschließen. Wir können dann nicht sagen, wir arbeiten so wie vor 50 Jahren ohne Computer und mit der Schreibmaschine und mit einem Abzugapparat. Das geht sich lang nicht mehr aus. Mit denen haben wir noch angefangen, aber das gilt schon lang nicht mehr. Und auch in der Bildung und in der Erziehung gibt es neue Möglichkeiten, aufgeschlossene Sachen, neue Erkenntnisse, andere Vorgaben, auch muss man sagen, von behördlicher Seite her, das ist ganz klar, das gilt aber genauso für Krankenhausbetriebe, ist ganz logisch. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man alle Sinne offen und wach hält. Aber erste Priorität muss für Junge genauso sein wie früher, dass man sagt, ich will einfach wirklich in erster Linie Ordensschwester sein. Das heißt, ich will nach dem Evangelium leben. Das ist mal ganz wichtig. Dann, ich will in Gemeinschaft leben. Denn Ordensleben bedeutet, in Gemeinschaft zu leben. Das ist kein Einzelgängertum. Und wenn ich nicht gemeinschaftsfähig bin, ist das wahrscheinlich eher nicht gut geeignet. Dann natürlich muss man wirklich schauen, dass man genügend Zeit hat fürs Gebet. Das ist das Um und Auf. Und dass man die franziskanischen Werte, die franziskanischen Grundhaltungen, wir sind ein franziskanischer Orden, dass man die nach wie vor versucht zu leben, auch wenn es heutzutage anders ausschaut als vor 175 Jahren, wie wir gegründet worden sind. Aber auch damals hat es geheißen Evangelium, Gemeinschaft, Gebet und eben franziskanische Grundhaltungen. Das gilt nach wie vor. Und mit Christus an der Seite des Menschen, das ist, glaube ich, unser Motto und das passt für uns, egal jetzt, was drumherum an Neuem passiert. Man darf aber nicht jetzt blindlings irgendeine Seite ganz vertreten, sondern man muss wirklich schauen, was ist Not der Zeit, was ist Aufgabe der Zeit und wie kann man das Ordensleben in der heutigen Zeit so leben, dass es sinnerfüllend ist und sinnstiftend ist. Und das ist auf alle Fälle.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie haben ja nicht geplant gehabt, dass Sie Geschäftsführerin eines der größten Ordensspitäler Österreichs werden. Jetzt sind Sie 70, denken nicht an den Ruhestand. Was treibt Sie an? Was motiviert Sie?
Ich muss sagen, ich muss dankbar sein, dass ich so gesund bin. Das muss ich mal sagen. Wenn man nicht gesund wäre, ginge das auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite, was treibt mich an? Ich arbeite erstens sehr gern. Mich interessiert die Arbeit. Und ich glaube, dass wichtig ist, dass man eine wirklich sinnerfüllende Beschäftigung hat, solange das einfach der Körper noch und der Geist vor allem noch zulässt. Denn sobald sich da was anbahnen würde, wo man sagt, das ist nicht mehr ratsam oder nicht mehr vertretbar. Meine Vorgesetzten wissen das, wie ich zu dem stehe. Das ist, glaube ich, ganz klar.
Eine abschließende Frage hätte ich noch. Sie haben ja miterlebt, wie sich die Rolle der Ordensfrauen im Gesundheitswesen ja massiv verändert hat, die letzten 20 bis 50 Jahren. Früher haben ja viel mehr Ordensschwestern in den Ordensspitäler gearbeitet. Was bedeutet dieser Wandel eigentlich?
Naja, man muss sagen, sicher zur Blütezeit, zur Hochblütezeit des Ordens, wenn man ganz, ganz viele junge Schwestern gehabt hat, jedes Jahr ungefähr 20 Eintritte oder auch einmal mehr, hat das natürlich anders ausgeschaut. Da waren alle Leitungsposten, jetzt denke ich an Stationsschwestern oder Verwaltungsleitungen oder Küchenchefinnen, das waren immer geistliche Schwestern. Jetzt hat sich da einiges verändert und gewandelt und wir haben nur mehr ganz wenige Ordensfrauen in so einem Betrieb und auch wenn keine mehr einmal auf einer Station tätig sein könnte oder aktiv im Berufsleben stehen könnte. Wir haben sehr, sehr qualifizierte, kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gewillt sind, unsere Werte mitzutragen und mit uns gemeinsam den Sendungsauftrag des Ordens weiterzuführen und zu erfüllen. Wir unterstützen Sie da nach Möglichkeit, wir informieren Sie. Bei uns haben wir immer Mitarbeiterbegrüßungen und Einführungstage. Da werden die Mitarbeiter sehr wohl hingeführt, dass man sagt, was ist denn jetzt dem Orden wichtig? Wie schaut das Leitbild des Ordens aus? Und was wollen wir auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Sicher, wir wollen keine Mini-Ordensschwestern heranziehen. Das ging sowieso nicht, das ist ganz klar. Aber wir wollen einfach, dass sie sich, soweit es möglich ist, mit unseren Werten identifizieren und auch danach handeln und leben. Unabhängig jetzt, was für Lebenseinstellung das haben, was für Glaubensrichtung das vertreten oder ob sie überhaupt eine vertreten. Ich glaube, da haben wir die Aufgabe, so wie der Franziskus, auf alle zuzugehen und mit ihnen zu kommunizieren und als Mensch und als Persönlichkeit, dass man es achtet. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und bei uns in Christkirchen war ich davon ausgegangen, 1912 haben drei Ordensfrauen begonnen. Das war eine Köchin. Küche war schon immer wichtig, ganz klar in einem Krankenhaus. Zwei Krankenschwestern und eine, die war für Hausarbeiten zuständig. Dann der Höchststand war 1976. Da haben wir 53 geistliche Schwestern im Haus gehabt. Und jetzt sind wir 7. Ja. Und auch wenn nicht mehr alle beruflich, also voll im Dienst stehen und beschäftigt sind, wir sind mitten unter den Menschen Und wir tragen auch die Anliegen des Hauses mit. Das wissen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn es gröbere Anliegen gibt, dass sie sich bei uns melden, und das machen sie auch, dann sagen wir, wir haben da ein Problem. SPC so oft für irgendwen Kundensleiter dran denken, weil der braucht man dringende Unterstützung. Machen wir sehr gern und wirklich unaufdringlich, das glaube ich ist auch klar. Oder wir haben auch im Mutterhaus viele ältere Schwestern und da sind verschiedene Schwestern freiwillig zugeteilt, für irgendeine Abteilung zu beten. Und da haben wir in Christkirchen auch eine gute Fürsprecherin, die da für uns betet. Und da bin ich zuversichtlich, dass das nicht umsonst ist. Das glaube ich ist ganz klar.
Ja, vielen Dank, Schwester Franziska, dass Sie sich Zeit genommen haben und unseren Hörerinnen und Hörern so einen interessanten Einblick gegeben haben. Wir wünschen noch alles Gute, viel Gesundheit. Dankeschön. Und viele Jahre noch als Geschäftsführerin des Klinikum Wels Christkirchen.
Naja, die längste Zeit habe ich schon gearbeitet. Das wird nicht mehr so lang sein, aber immerhin momentan ist es noch. Ja. Vielen herzlichen Dank für das nette Interview.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Folge von Lebenswerk, dem Podcast der österreichischen Ordensspitäler, angekommen. Es waren sehr eindrucksvolle Lebenswege von zwei Ordensfrauen, die auf ganz unterschiedliche Weise Verantwortung übernehmen. Einerseits als Ärztin an der Seite schwerkranker Menschen und andererseits als Geschäftsführerin eines der größten Ordensspitäler Österreichs. Ihre Geschichten zeigen, wie lebendig und vielfältig Berufung heute gelebt werden kann. Vielleicht konnten wir Ihnen damit auch ein neues Bild von Ordensfrauen vermitteln. Ich freue mich schon auf die nächste Folge von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs. Und in der nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, das viele Familien betrifft, und zwar dem Thema Demenz. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.